Schöpfer.
Mayaha.
Gemacht von.
Amasaha.
In der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Du. Aber.
Rajaha.
Die Erscheinungsweise der Leidenschaft.
Rasma.
Von jenem.
Satvam.
Die Erscheinungsweise der Tugend.
Ja.
Welche.
Brahma.
Die absolute Wahrheit.
Darshanam.
Erkenntnis. J. Übersetzung. Feuerholz, also dieser Text ist ein bisschen kryptisch am Anfang, also man kann nicht genau verstehen, wenn man nicht sehr genau muss auch wirklich nachdenken. Es hat viele Devotees einige Zeit gebraucht, um diesen Text zu ergründen. Bitte hört genau zu den letzten ein bisschen, also sehr tief. Feuerholz ist eine Umformung der Erde. Doch Rauch ist besser als rohes Holz. Das Feuer jedoch ist noch besser, denn durch das Feuer bekommen wir den Nutzen des höheren Wissens durch vedische Opfer. In ähnlicher Weise ist Leidenschaft Rajas besser als Unwissenheit Tamas. Doch Tugend, Sattva, ist am besten, denn durch Tugend kann man die absolute Wahrheit Brahman erkennen. Andra, ich bin sehr froh, dass du zum Steuerpult gegangen bist. Du hast auch das Gefühl, es sind zu viele Höhen, glaube ich, da und zu wenig Tiefen. Oh ja, so ist weniger aggressiv die Stimme. Viel besser, viel, viel besser. Danke. Erläuterung. Wie oben erklärt, kann man, ja nun hast du das andere Extrem gewählt. Wie oben erklärt, kann man durch hingebungsvollen Dienst für die Persönlichkeit Gottes Befreiung vom bedingten Leben des materiellen Daseins erlangen. Eine weitere hier enthaltene Aussage ist, dass man zur Ebene der Erscheinungsweise der Tugend, Sattva, aufsteigen muss, sodass man zum hingebungsvollen Dienst für den Herrn befähigt wird. Es mögen zuweilen Hindernisse auf dem Pfad des Fortschritts auftreten, doch man kann selbst von der Ebene der Tamas durch die kundige Führung eines echten spirituellen Meisters allmählich zur Sattva-Ebene aufsteigen. Aufrichtig Suchende müssen sich deshalb an einen kundigen spirituellen Meister wenden, um den Pfad des Fortschritts betreten zu können. Und der echte, kundige spirituelle Meister ist fähig, den Schüler von jeder Stufe des Lebens aus zu führen, sei es Tamas, Rajas oder Sattva. Es ist deshalb ein Irrtum anzunehmen, die Verehrung einer jeden Eigenschaft oder Form der höchsten Persönlichkeit Gottes sei gleichermaßen segensreich. Außer Vishnu werden alle abgesonderten Formen unter den Bedingungen der materiellen Energie manifestiert. Und deshalb können die Formen der materiellen Energie niemandem helfen, zur Ebene der Sattva emporzusteigen, auf der allein es möglich ist, sich von der Fessel der Materie zu befreien. Wir haben noch das einfache Schemata, das wir dort sehen. Der unzivilisierte Zustand des Lebens, das heißt, das Leben der niederen Tiere wird von der Erscheinungsweise der Tamas beherrscht. Das zivilisierte Leben des Menschen mit einer Leidenschaft für verschiedene Arten materieller Annehmlichkeiten ist die Stufe der Rajagun. Rajagun heißt was nochmal? Leidenschaft, genau. Wir müssen diese drei Termina verinnerlichen, um entsprechende zu wählen und andere zu vermeiden. Jetzt kommt etwas, ich glaube, hier gibt es einige Kunstfanausen oder Kunstliebhaber, besser gesagt, und Kulturliebhaber. Es ist jetzt sehr interessant, wie Srila Prabhupada die westliche Kultur und Kunst einstuft in dieses Schemata. Die Raja-Stufe des Lebens gibt einen kleinen Schlüssel zur Erkenntnis der absoluten Wahrheit. Das ist also möglich. In Form feiner Empfindungen wie Philosophie, Kunst und Kultur mit moralischen und ethischen Prinzipien. Die Erscheinungsweise der Sattva ist eine noch höhere Stufe materieller Eigenschaften, die einem tatsächlich hilft, die absolute Wahrheit zu erkennen. Mit anderen Worten, es besteht ein qualitativer Unterschied zwischen den verschiedenen Arten von Verehrungsmethoden, wie auch zwischen den jeweiligen Ergebnissen, die man von den drei vorherrschenden Gottheiten, nämlich Brahma, Vishnu und Shiva, erhält. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Shatharine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita vorgenommen und es wurde gesagt, welche von diesen Einstufungen am ehesten geeignet ist zu einer Erkenntnis oder einem Darshan, einer direkten Sicht von Angesicht zu Angesicht, wie Prabhupada so schön immer sagt, face to face, von der absoluten Wahrheit von Krishna zu machen. Noch einmal die Einstufung. Es wurden gesagt, dass sich die Tiere und auch die unzivilisierten Menschen, die sich ohne spirituelle Werte ihre Kultur aussuchen, dass sich diese Wesen in der Erscheinungsweise der Tamas, der Dunkelheit, befinden. Dann wurde als nächstes gesagt, dass die zivilisierten Menschen mit ihrer Kultur und Kunst, die einen kleinen Schimmer von der absoluten Wahrheit gibt, wie man es in guter klassischer Musik vielleicht hört oder in Gemälden von Rembrandt und ich bin da nicht so gut, also ich weiß nicht, ob der jetzt ein gutes Beispiel ist, aber ihr kennt vielleicht euch besser aus der Malerei, dass sich diese zivilisierte Form des Lebens, wo es um materielle Werte geht, die man erreicht, aber eben in zivilisierter Form, dass sich diese Menschen in der Erscheinungsweise der Leidenschaft befinden. Und dann wurde hier die Einstufe vorgenommen, dass diejenigen, die sich auf der Erscheinungsweise der Tugend befinden, tatsächlich dazu kommen können, eine ganz tiefe, eindrucksverschaffende Verwirklichung von der höchsten absoluten Wahrheit zu machen. Es wurde hier in Sanskrit gesagt, Sattvam Yat Brahma Darshanam. Das Konzept Darshan ist in der spirituellen Philosophie Indiens sehr wichtig. Darshan heißt sehen oder erkennen. Darshan machen wir, wenn wir wenn die Vorhänge auf sind und dann, wenn wir auf dem Altar Shishigonitai sehen und erkennen. Solange der Vorhang noch über dem Altar ist, ist es uns nicht möglich, Darshan zu nehmen, also ganz einfach und ganz rudimentär ausgedrückt. Wenn der Vorhang geöffnet ist, erst dann können wir Darshan haben. Und es ist interessant, beim Darshan ist nicht nur eine Einbahnstraße der Kommunikation, also dass wir den Höchsten sehen, sondern es wird verstanden, dass beim Darshan der Höchste auf uns sieht. Also es ist eine, es geht da um zwei Wege sozusagen, der Wahrnehmung oder der, des Sehens. So, in der Erscheinungsweise der Tugend ist es möglich, Darshan zu haben. Satvam Yat Brahma Darshanam, von der absoluten Wahrheit. Die drei, beiden niederen Erscheinungsweisen, nämlich Unwissenheit und Leidenschaft oder Rajas und Tamas, sind wie ein Vorhang, könnte man sagen, der uns daran hindert, eine transzendentale Erkenntnis zu machen. Ich glaube, wir haben das alle schon einmal erfahren in unserem persönlichen spirituellen Leben. Wenn wir von Leidenschaft überwältigt werden, dann sind wir sehr agitiert, oft sehr hitzig. Von zahllosen materiellen Wünschen werden wir geplagt und dann haben wir den Kopf nicht frei, wie man in Norddeutschland sagt, für spirituelle Erkenntnis. Wenn wir von Unwissenheit geplagt sind, sind wir vielleicht eher müde. Manchmal geht es einem so in Ferienlage, wenn man bis um 12 Uhr oder 1 Uhr hochinteressante Gespräche führt. Und dann ist man, kriegt man zu wenig Schlaf und ist morgen also am Kämpfen. Und dann ist es nicht so leicht möglich, einen Darshan, so eine Erkenntnis von dem Höchsten zu haben. Man kämpft also und hält sich die Augen vielleicht offen und so weiter. Oder man ist depressiv und so weiter. Dann können wir nicht Yat Brahma Darshanam, eine spirituelle Erkenntnis machen. So, das ist zu diesem Text. Nun möchte ich jedoch, um ein ganz deutliches Verständnis in unseren Zuhörern zu schaffen und dass wir hinkommen können zu einem klaren Verständnis, ganz kurz und systematisch die Erscheinungsweisen der Natur erklären. Was ist eine Erscheinungsweise? Es ist ja, ich denke, wir müssen ganz am Anfang anfangen für dieses Seminar. Darf ich einmal aus der Zuhörerschaft ein paar Meldungen hören? Wie würdet ihr eine Erscheinungsweise definieren? Was ist eine Erscheinungsweise? Eine Guna. Nämlich, wie wir feststellen können, obwohl diese Kräfte uns umgeben, und ich glaube, wir von gestern und eben von dem, was eben gesagt wurde, deutlich ein Gefühl haben, es ist sowas da, es liegt, die Erscheinungsweisen liegen in der Luft. Aber sie zu definieren, da brauchen wir jetzt ein paar Philosophen unter uns. Doch, ich denke schon. Ja. Ja, sehr schöne Definition. Hier sagt ein Devotee, ich empfinde dies als einen Zustand, welches die Gefühle bestimmt und Emotionen, ja, und die verändern sich dann auch. Herzlich willkommen, Hare Krishna. Ja, haben wir eine andere? Jonathan? Erscheinungsweise ist die Art und Weise. Wir sammeln jetzt, weil wir müssen das jetzt ein bisschen aus dem abstrakten, philosophischen hier rausziehen. Ja, bitte. Eine Identifikation? Eine Identifikation von etwas. Mhm. eine Charaktereigenschaft, ja, wie gestern so gesagt wurde.
Die drei qualitativ verschiedenen Energien, durch deren Kombination die ganze
materielle Welt. Es sind die drei qualitativ verschiedenen Energien, durch deren Kombination die ganze materielle Welt besteht. Ja, Hermann?
Wir haben unterschiedliche empfindliche Sinne und je nach diesen Sinnen nehmen wir den Umfeld wahr. Physische Sinne, aber auch andere Empfindungsmöglichkeiten. Und je nach diesen Empfindungsmöglichkeiten, nach diesen Wellenlängen, mit denen wir empfindlich sind, nehmen wir sie wahr.
Hier spricht ein Devote von Wahrnehmung. Je nachdem, was für eine Wellenlänge wir haben, nehmen wir unterschiedliche Objekte der materiellen Welt unterschiedlich wahr. Ja? Wir sammeln, ohne zu bewerten. Das ist ganz wichtig, dieser Vorgang. Ja?
Eine Definition von Guna ist Geteil. Mit anderen Worten, an Kräfte, drei verschiedene Kräfte, die uns an die materielle Welt finden.
Eine Definition von Guna ist Leier. Mit anderen Worten, ein Guna ist eine Kraft, die uns an die materielle Welt binden. Es sind universale Prinzipien. Ja, daher. Feinstoffliche und grobstoffliche Kräfte oder Energie, Einflüsse, Entschuldigung, feinstoffliche und grobstoffliche Einflüsse auf alle Gegenstände und Lebewesen in der materiellen Welt. Gut, haben wir das Gefühl, dass wir damit eine umfassende Sammlung gemacht haben? Ich sehe jedenfalls keinen Finger mehr. Dann gehen. Ja, die Gunas oder die materiellen Erscheinungsweisen sind, ihr habt das alles ausgedrückt, ich werde jetzt mal meine Sammlung vortragen, sind zunächst einmal eine Einteilung der materiellen Energie oder materiellen Natur in drei Kategorien. Die Gesamtsumme dieser Kategorien beziehungsweise ihre Interaktion, also wie die miteinander wirken und sich da bewegen, ergibt die gesamte materielle Natur, die materielle Energie. Es ist also eine Aufspaltung. Ich möchte gerne ein Anschauungsbeispiel geben. Diese materielle, auf dieser Ebene des Verständnisses, also dass es die materielle Energie ist in drei Kategorien, können wir darauf hinweisen, dass die materielle Energie, dass es drei Grundmodus gibt, Arten des Verhaltens. Es gibt Aktion, Schöpfung, nicht, wenn die materielle Energie geschaffen wird, das wird durch die Erscheinungsweise der Leidenschaft bewirkt. Aktion, Schöpfung gibt es auch in eurem Leben. Manchmal fühlt man sich so, ist so in dem Tubas-Bewusstsein, nicht? Tubas-Bewusstsein, dann überkommt es ein. Dann kann man auch unglaublich etwas schaffen. Nicht? Kennt ihr das, wenn man so lahm ist und dann plötzlich diesen Impuls kriegt, diesen schöpferischen Impuls, etwas zu tun im Leben? Dann, also Leidenschaft ist wichtig, um was zu tun. Ohne Leidenschaft könntet ihr euch nicht aus dem Zelt bewegen und zum Frühstück hinkommen. Also es ist auch etwas sehr Wertvolles. Es ist einfach, wie die materielle Energie funktioniert. Schöpfung oder Kreation, Aktion, das ist in Leidenschaft. Dann gibt es so etwas wie Vernichtung. Der Vorhang geht auf. Die Schöpfung wird zur Ruhe kommen eines Tages und aufgelöst werden. Das wird durch das Prinzip der Unwissenheit oder der Tamagun getan. Und dann gibt es auch so etwas wie Erhaltung, dass etwas bestehen bleibt. Und das wird durch Tugend gewagt. Beim Hausbau, Vishwanathila, Vishwanathakavati Thakur, sind diese Prinzipien sehr wichtig. Hat jemand von euch schon mal ein Haus gebaut? Oder denkt daran, ein Haus zu bauen? Subhadra, da haben wir gestern gesprochen, die denkt, da sind einige Hausbauer. Nicht, da muss man zuerst ein bisschen Leidenschaft haben, die Materialien zusammensammeln, das aufeinanderbringen, eine Baufirma anrufen, Dalli Dalli sagen, wir müssen das aufbauen, Leidenschaft. Dann, das Haus zerfällt immer. Das heißt Unwissenheit, die zerstörerischen Schöpfung. Ihr habt vielleicht lebt in einem Haus, da muss immer was ausgebaut, bessert werden und muss immer was, der Putz fällt runter, die Dielen werden morsch und so weiter. Unwissenheit, Tamagun, der Einfluss. Und dann, aber das zu erhalten, so ein Haus, und dann gibt es so etwas wie Erhaltung, man muss da etwas, leichte Dinge tun, damit das Ganze weiter gehen können und bestehen bleiben kann. So ist es auch mit diesem Universum. Es wird geschaffen, es wird erhalten und es wird vernichtet und es wird von diesen drei Kräften bewirkt, nämlich Leidenschaft für die Schöpfung, Tugend für die Erhaltung und Vernichtung oder Unwissenheit für die Vernichtung. Auf einer anderen Ebene ist die materielle Welt aus diesen Erscheinungsweisen hervorgebracht. Das heißt, jetzt werden wir ein bisschen sehr philosophisch, dass der Ursprung von der materiellen Welt in dem Ego liegt. Alles in dieser materiellen Welt wird aus dem Ego geschaffen, was von verschiedenen Erscheinungsweisen beeinflusst wird. Ego von der Erscheinungsweise der Unwissenheit beeinflusst, schafft die Materie. Ego von der Erscheinungsweise der Leidenschaft beeinflusst, schafft die Intelligenz und die Sinne. Und Ego von der Erscheinungsweise der Tugend beeinflusst, schafft den Geist. Diese Prinzipien können wir übrigens auch nicht nur in der Schöpfung dieses universalen Lebensraumes, in dem wir uns im Augenblick befinden, sehen, sondern auch im Leben, in unserem Leben. Wenn unser Ich-Gefühl von Unwissenheit beschäftigt, also beeinflusst sind, sind wir mehr materiell ausgerichtet, ganz auf die groben materiellen Dinge. Wenn wir von der Erscheinungsweise der Leidenschaft beeinflusst werden, macht unsere Intelligenz leidenschaftliche Pläne, mit denen wir, wie soll ich mich ausdrücken, mit denen wir uns um materielle Dinge und um Sinnbefriedigung kümmern. Und wenn unser Geist von Tugend beeinflusst wird, wenn alles stimmt, dann sind wir glücklich. Ich habe hier Nishigananda gebeten, ein Anschauungsbeispiel zu bringen. Ihr habt bestimmt alle solche Wecker. Nein, aber schon mal gesehen. Das sind ja absolut praktische Phänomene. So ein Wecker wird von uns zunächst einmal wahrgenommen einfach nur als ein bisschen Plastik. Aber in ihm sind verschiedene Wirkungsweisen enthalten, verschiedene Modusse, wie der ganze Wecker funktioniert. So ist auch diese Welt. Für einen Unwissenden erscheint es einfach nur für einen Planet, der in der Atmosphäre schwebt. Aber einer, der weiß, wie die funktioniert. Ich möchte euch hier zum Beispiel etwas vormachen. Vielleicht klappt es nicht. Eine Funktion des Weckers funktioniert sogar. Ihr kennt das vom Aufwachen. Der tütet plötzlich los oder tutet so plötzlich los. Danke. Der hat auch noch andere Funktionen. Der zeigt also Zeit ein. Es ist jetzt 7.36 Uhr nach dieser Sache. Und er macht verschiedene Dinge. Wenn ich weiß um die Funktion, die in diesem Wecker liegen, kann ich ihn benutzen, um rechtzeitig aufzustehen und so rechtzeitig meine Aktivitäten zu beginnen. Wenn ich nicht weiß, was ich damit anfangen kann, mag ich vielleicht einen Nagel in die Wand klopfen und den Wald zerstört haben. Nicht so ist es mit dieser Welt auch. Wir müssen wissen, wie sie funktionieren, was für Wirkungsweisen und Funktionen drin in ihr erhalten sind, um das richtig zu nutzen. Das war die allgemeine Erklärung. Nun kommt die spezifische Erklärung. Wir brauchen das, weil wir werden nachher unglaublich praktisch, aber wir müssen ein philosophisches Fundament legen. Die Funktionen der materiellen Welt, die ich eben andeuten wollte, manche von euch schlafen ja nicht noch. Aufwachen, die Intelligenz muss in Gang kommen. Ne, ein bisschen von der Unwissenheit in die Leidenschaft müssen wir jetzt. Die intellektuelle Ebene, das ergreifen dieses Thema. Ne, versuchen jedenfalls. Und dann von da gehen wir gleich in die Tugend, keine Angst. Ja. Wir können eine Sache am leichtesten verstehen, wenn wir ihre Funktion verstehen. So werden wir auch die Erscheinungsweisen am leichtesten verstehen können, wenn wir ihre Funktion verstehen. Ich mache lange Rätsel vor dieser Form dann sein, aber wenn jemand sie auf den Schoß nimmt und Medanga spielt, anfängt damit zu spielen, dann weiß ich, das ist eine Trommel. Wir waren neulich im Harinam in Frankfurt und da traf ich einen Polizisten und da zeigte er auf die Trommel. Was ist denn das? So interessiert einfach. Ist es zum Einkauf? Eine Einkaufstasche auf Indisch? Oder? Sie werden schon merken. Und dann haben wir dann angefangen zu trommeln und dann kam der Polizist oder Ordnungsbeamte. War so ein Uniformierter dann aus seinem Häuschen herausgeschossen und sagte, ich weiß jetzt, was es ist, aber ich muss Sie bescheiden darauf hinweisen, nur 15 Minuten mit Trommeln an einem Ort, bitte. Ne? Da hat er also selber durch das experimentelle Lernen oder das erfahrungsbezogene Lernen gemerkt, anhand der Funktion, womit er es zu tun hat. So können wir auch mit die Natur, in der wir uns befinden, oder die Erscheinungsweisen verstehen. Die erste Funktion ist, sie binden uns. Die zweite Funktion ist, sie verursachen die Vielfalt in der Welt. Und die dritte Funktion ist, sie durchdringen alles, die gesamte materielle Natur. Lasst uns diese Funktion noch jetzt verstehen. Ich möchte mir die letzte Funktion oder die erste Funktion bis ganz zum Schluss aufbewahren, denn sie ist für unser Seminar am allerwichtigsten. Wir werden uns, nachdem wir uns mit dieser Funktion, nämlich wie sie uns binden, befasst haben, also nachdem wir sie erklärt haben, nur noch damit befassen, denn wir wollen ja letztendlich von der Fessel der materiellen Natur befreit werden. Lasst uns deswegen zunächst einmal als kleine Vorbereitung auf den letzten Punkt, wie sie uns die Erscheinungsweisen binden, die zwei anderen Punkte verstehen. Sie verursachen alle Vielfalt in der materiellen Natur. Alles, was uns in dieser Welt anzieht, wie zum Beispiel Speisen, der Körper des anderen Geschlechtes vielleicht, um ein Beispiel zu geben, was Gegenden, Musikarten, Tätigkeiten, alles was uns also anzieht und abstößt, wird durch die drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur manifestiert. Selbst die Planeten, die verschiedenen Lebensformen und die körperlichen Merkmale. Es gibt also in dieser Welt, sagen wir mal, Gegenden, die sind in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Wer könnte ein Beispiel dafür geben, für so eine Gegend? Transsilvanien, wo Dracula geboren ist. Ja, also wer da mal war, wir waren da auf einer Konzerttournee und sind ganz nahe am Schloss vorbeigekommen. Die Gegend, die Leute leben nur von Fleisch, haben aufgedunsene Körper deswegen, schlafen sehr viel und so weiter. Also Unwissenheit. Leidenschaft. Wüsten sind auch von der Erscheinungsweise der Unwissenheit manifestiert. Da wächst nichts. Leidenschaft. Wer könnte von einem Lebensraum in der Erscheinungsweise der Leidenschaft sprechen? Frankfurt. Stimmt. Unwissenheit ist auch in der Bar zu finden.
Können wir noch ein Bier?
Tugend. Ich würde sagen, hier zum Beispiel, dies ist ein Wald, Landflächen, Seen, gibt es auch Seen hier und Flüsse? Sie haben? Nicht so. Aber in der Nähe gibt es eine Grotte. Das ist mehr so in Tugend. In der Schweiz sind sehr viele Gegenden ziemlich manifestiert von Tugend. Seen so Lago Maggiore. War ich schon mal da? Unglaublich. Tugend. Man fühlt sich sofort inspiriert oder so. Man denkt sofort an Gott und so. Die Natur, Wälder, Erscheinungsweise der Unwissenheit oder Gegenden Unwissenheit oder Lebensräume, wie eine Bar. Man fühlt sich sofort ein bisschen dumpf. Und Gegenden in Leidenschaft, Frankfurt, man ist sofort ganz nervös und diese vielen Leute und so weiter. Ja. Gut, ich glaube, ihr macht so ein bisschen kaum der Sache näher. Sie sorgen für die Vielfalt. Srila Prabhupada hat ein Beispiel gewählt, was sehr, sehr gut ist. Genau wie ein Gemälde von drei verschiedenen Grundfarben bestimmt wird, so wird auch, wie sollen wir mal sagen, diese Welt von den drei Erscheinungsweisen bestimmt. Zum Beispiel dieses Bild hier. Ich will bewusst ein Bild nehmen, was nicht unbedingt so viele spirituelle Inhalte hat. Eines da, Parikshit Maharaj. Seht ihr dieses Bild an? Dieses Bild besteht eigentlich nur aus drei Farben, die aber immer wieder anders gemischt sind. Nämlich, wer ist hier so ein bisschen bewandert? Was sind die drei Grundfarben? Ja? Gelb? Ja? Wie? Gelb, Blau, Rot. Stimmt das?
Ja.
Haben wir alle das Gefühl, das stimmt? Gut. Gelb, Blau, Rot. Diese drei Farben nimmt man und mischt sie miteinander und hat ein Sonnenbild. Rembrandt hat das gleiche getan, hat ein anderes Bild. Picasso ein anderes. Und Dali oder Dali, sorry, Dali natürlich, nicht Dali, hat wieder die anders vermischt. Alles, was ihr im Bereich von Bildern seht, ist aus diesen drei Farben. Oder ein anderes Beispiel, was uns Srila Prabhupada gab. Im Kino gibt es unglaublich viele Szenen auf der Leinwand, die einen auch ganz und gar beeindrucken können. Bei Heimatfilmen fühlt man sich, wenn man auf dieser Wellenlänge noch denken kann, sehr gerührt, nicht? Das Mädchen von der Alm und so, solche Klassiker, nicht? Sehr gerührt und bei einem, sagen wir mal, der wilde Max, der 30 Leute tötete, sind auch, fühlt man sich anders berührt. Es sind aber eigentlich nur drei Arten von Licht. Wenn ihr euch umschaut und nicht mehr auf die Leinwand schaut, auf die diese Filme projiziert werden, werdet ihr Lichter sehen, die tanzen aus dem, der Linse heraus in die, auf die Leinwand projiziert werden. Gelb, blau und rot. So manifestieren auch Leidenschaft, Unwissenheit, Untugend, alles, was wir wahrnehmen können. Der nächste Punkt ist, die materiellen Erscheinungsweisen durchdringen die gesamte materielle Natur. Das ist ähnlich, dieser Punkt, aber doch wieder ein bisschen anders. Im Bhagavatam heißt es, ich möchte euch einen Text in der Übersetzung sagen, ob man sie nun sieht, hört oder nur im Geiste wahrnimmt, das heißt denkt, so werden sie doch alle, also die Zustände, ausnahmslos von den Erscheinungsweisen der Natur gebildet. Nochmal. Ob man die Zustände der materiellen Natur nun sieht, hört oder nur im Geiste wahrnimmt, so werden sie doch alle ausnahmslos von den Erscheinungsweisen der Natur gebildet. Mit anderen Worten, die drei Erscheinungsweisen sind vor dir. Sie sind in dem, was du wahrnimmst, was du hörst. Musik zum Beispiel. Leidenschaftlich vielleicht. Und das war eben Unwissenheit, nehme ich an. Oder dann tugendhaft. Ich will das jetzt nicht illustrieren, weil es jetzt sonst zu. Also, Entschuldigung für meine sehr praktische Illustration, das braucht nicht sein. Oder auch was du denkst. Du machst zum Beispiel denken, ach, ist das gut? Oder ist dieses schlecht? Auch das ist manifestiert von den Erscheinungsweisen der Natur. Während wir das hören, fangen wir an zu denken, oh, was ist mit unserer Freiheit? Dieser Gedanke kommt jetzt auf und soll in der dritten Funktion angeschnitten werden. Die dritte Funktion der Erscheinungsweisen, nachdem wir gehört haben, wie die Erscheinungsweisen die Vielfalt manifestieren, wie sie alles durchdringen, kommen wir jetzt zur dritten Funktion, die Sugriva andeutete mit seinem Beispiel, sie binden. Könnt ihr euch noch an das Beispiel geben, erinnern, wie die Erscheinungsweisen der materiellen Natur binden? Sugriva hat es gesagt. Gut, dann braucht es noch mehr Erklärung, wie die Binder sind. Bitte überlegt euch kurz einmal, wie ihr in die materielle Welt gekommen seid. Dies ist ja nicht das ursprüngliche Zuhause der Seele. Wie sind wir in die Welt gekommen? Ja, Kindheits wird der Name nicht. Tribhangaya. Tribhangaya. Wir sind in der materiellen Welt gekommen mit einer Schnur, sagtest du. Mit einer Nabelschnur meinst du. Ach so, so. So jetzt gesehen, das ist so geboren worden, ja. Sehr interessant. Das habe ich auch noch nicht so gehört, aber. Also. Wir wurden in Unwissenheit geboren. Durch Neid sind wir in die materielle Welt gekommen. Auf wen oder was? Auf Krishna sogar. Durch einen Wunsch. Ja. Wir wollten unabhängig sein. Ja. Auch du? Wahrscheinlich, ja. Jonathan? Wir wurden bestraft, und hier kommt es, geht es jetzt ein bisschen christlich zu. In der Bhagavad Gita, alles was ihr gesagt habt, hat seine relative Bedeutung, und auch absolute Bedeutung natürlich. wird es so gesagt, die gesamte materielle Substanz wurde befruchtet durch Krishna. Und zwar wird ein Mensch die Befruchtung durch ein bestimmtes privates Teil vornimmt, nimmt Krishna die Befruchtung der materiellen Welt, also wie er die Lebewesen in die materielle Welt bringt, durch seinen Blick hervor. Er schaut auf die Welt und befruchtet die Welt. Eigentlich ein unglaublich schönes Konzert. Also das Konzert macht unglaublich schön, wie Krishna das macht. Dann werden die einzelnen Lebensformen, die durch den Blick des Herrn oder Lebewesen, die durch den Blick des Herrn in die Welt gebracht werden, die bekommen ihre bestreffende Lebensform. So sagt Krishna, denn man sollte verstehen, dass alle Lebensformen, O Sohn Kuntis, durch die Geburt in der materiellen Natur ermöglicht werden und dass ich der samengebende Vater bin. So, die materielle Natur nun besteht aus diesen drei Erscheinungsweisen, die wir eben genannt haben. Und so wie das Lebewesen in die materielle Natur kommt, muss es in Berührung kommen mit diesen Erscheinungsweisen, von denen es dann kontrolliert wird. Das Beispiel ist, wenn so wie jemand in einen Ozean fällt, wird er von den Wellen, die dort sind, hin und her gespürt. Mal ist er oben, mal ist er unten. Mit? Nun, diese materiellen Erscheinungsweisen fangen dann an, das Lebewesen zu binden oder zu beeinflussen, wie es einer von euch, oder ich glaube es war Daya, gesagt hatte. Sie wirken dann einen Einfluss auf uns auf und wir nehmen jetzt wir bekommen diesen Einfluss durch zwei Arten. Die Frage taucht auch, ja, wie werde ich von den Erscheinungsweisen beeinflusst? Durch zwei Arten kommt es. Einmal durch Gemeinschaft und dann durch Identifizierung. Lasst uns zunächst einmal Gemeinschaft besprechen. Wenn du mit einer bestimmten Sache Gemeinschaft aufnimmst, nimmst du auch ihre Eigenschaften auf. Ein Beispiel zum Beispiel wäre, wenn wir Alkohol trinken. Vielleicht kennt ihr das noch aus eurem Leben, bevor ihr aufgehört habt, Alkohol zu trinken. Manche von euch mögen vielleicht noch ab und an ein Gläschen von dieser Substanz verinnerlichen. Was passiert dann? Durch diese Gemeinschaft wird ein bestimmter Einfluss auf uns ausgeübt. Wir werden ein bisschen duselig im Kopf und dann, je nach Charaktertypus, wenn man mehr nimmt, wird man entweder weint man sich aus am Nachbarn, wird sehr vertrauensselig oder wird aggressiv und kippt den Tisch um und fordert die Bar heraus zum Zweikampf. Nicht? Man kommt unter einen bestimmten Einfluss einfach. Nicht? Oder ihr merkt es, wenn man zum Beispiel bestimmte Musik hört für längere Zeit, kommt man durch diese Gemeinschaft mit dieser Musikart unter bestimmten 1000 Watt oder so, es ist unglaublich laut, der Solarplexus, der wird so richtig durch und hin und her geschüttelt vom ungefähr vom Rückgrat bis zu 10 cm vor dem Bauch, nicht? So wird das gemacht. Und selbst wenn diese Leute dann nicht mehr auf der Love Parade marschieren, dann bewegen sie sich immer noch so wie so technisch irgendwie, roboterartig, nicht? Und zucken noch im Schlaf, geht das Bein so hoch und so. Es ist ein bestimmter Einfluss, der durch eine bestimmte Gemeinschaft kommt. Wir würden hierzu vielleicht dezent die Erscheinungsweise der Leidenschaft vermuten, die hier auftritt. Nicht? Und so weiter und so fort. Gemeinschaft wird im Srimad Bhagavatam, wird das Beispiel gegeben, von einem Kristall. Was immer du vor den Kristall hintust, das wird im Kristall gespiegelt werden. Es taucht dort auf. So ist auch, je nachdem, was für Tätigkeiten du tust, was für Musik du hörst, was du für Speise auf dich nimmst, mit was für Leuten du Gemeinschaft pflegst, die Art und Weise, wie du mit deinen Kindern umgehst, was für Orte du aufsiehst, zu welchen Zeiten du deine Hochfrequenzaktivitäten ausführst, was für Schriften und Bücher du liest, all diese Dinge, mit denen man Gemeinschaft hat, werden die bestimmten Erscheinungsweisen in dir reflektieren. Ein großer Asura, ein interstellarer Dämon, könnte man fast sagen. Also, Hiranyakashipu stellte einmal fest, dass sein Sohn so anders war, als er sich, als die anderen Brüder, die er hatte. Die Söhne Hiranyakashipus wurden ausgebildet in Politik und Diplomatie und den Künsten der Herrschaft, des Beherrschens. Aber Prahlad Maharaj, der, ich weiß nicht, ich glaube, es war der Jüngste, geriet ganz anders. Und er betete oft, er verherrlichte den Herrn oft. Und so sagte dann Hiranyakashipu, der sich Sorgen machte um seinen Sohn. Und ohne genau zu wissen, was vorlag, du musst Gemeinschaft haben mit Gottgeweihten. Das ist der Grund. Denn sonst hättest du nicht diese Eigenschaften annehmen können. Selbst also ein Materialist wie Hiranyakashipu kannte dieses Prinzip, dass durch Gemeinschaft bestimmte Einflüsse da sind. Ich weiß, mir geht es so, ich bin schon seit langer Zeit daran beschäftigt, die spirituelle Revolution in der, dieser schläfrigen materialistischen Gesellschaft voranzubringen. Und einmal hatte ich ein schönes Beispiel, da kam es vor, dass die Mutter von bei ihrem Sohn so Veränderungen feststellte. Und sie sagte zu dem Sohn, ohne dass sie wusste, dass er Krishna-Bewusstsein praktizierte, weil er es noch nicht öffentlich machen wollte, bevor er sich sicher war. Sie sagte zu ihm, so, ihrem Sohn, entweder bist du verliebt, oder was irgendwas anderes, was ich noch nicht einschätzen kann, mit dem du Gemeinschaft hast. Und Mutti hatte recht. Eltern kennen meistens sehr gut ihre Kinder. Die haben es gelernt, als die Kinder schon Babys waren, genau die einzelnen Gesichtszüge und Laute zu interpretieren. Die haben einen sehr tiefen Einblick meistens. Deswegen das, was ihre Kinder so bewegt. Und die Mutter hatte recht. Jetzt, sagte der Sohn, ich bin sowas Ähnliches wie verliebt. Dann macht er es öffentlich, weil es ist nicht mehr zu verschweigen. Ich werde schon hier transformiert durch die Gemeinschaft mit den Heiligen Schriften, mit dem Heiligen Namen und so weiter. So, wer also die Erscheinungswert, also das bedeutet jetzt praktisch, wenn du in Leidenschaft sein willst in deinem Leben, stell dir leidenschaftliche Musik an, mach dir Nacktbilder an die Wände von Männern oder Frauen, das ist vielleicht ein bisschen, nee. Das war jetzt nicht so gemeint. Wenn du in Unwissenheit sein willst, esse Speisen, die in Unwissenheit sind, setze dich Einflüssen aus, nicht schlafe besonders viel und so weiter. Und wenn du in Tugend sein möchtest, wo du die Merkmale der Tugend verspüren willst, dann lese heilige Schriften, habe mit Menschen, die ebenfalls sich mit spirituellen Dingen befassen, Gemeinschaft und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr habt jetzt schon ein praktisches Prinzip aus dieser Vorlesung ableiten können. Gemeinschaft ist das, was dich prägt. Und wie wir gehört haben, findet die Gemeinschaft mit den Erscheinungsweisen statt, in den Dingen, die wir sehen, den Objekten, die uns umgeben, den Sachen, die wir hören, wie Musik, und den Sachen, die wir denken. Also in den Tätigkeiten, die tun wir in dem Gesehenen, Worte und Gedanken, all diese Dinge müssen wir beobachten, wenn wir unser Leben auf ein höheres Niveau bringen wollen. Wenn du einfach nur wie zufällig durchs Leben hindurch gehst, kann es möglich sein, dass du ein Spielball von Einflüssen sein wirst, die du unter Umständen gar nicht willst, die dir das wertvollste Juwel, was du dein eigen nennen darfst, deine Freiheit und Eigenständigkeit, ganz unverschämt rauben. Wenn du traurig bist, kannst du, das werden wir nachher praktizieren, eine Analyse machen, mit was war ich Gemeinschaft? Und du wirst dafür sehen, okay, da war ich nicht vorsichtig genug. Da kam ich mit der Erscheinungsweise der Unwissenheit in einer Formengemeinschaft, die ich nicht abschätzen konnte. Wenn du unruhig und rastlos bist und dich nicht konzentrieren kannst auf das spirituelle Thema, kann es sein, dass du irgendwo dir die Erscheinungsweise der Leidenschaft dass du die angenommen hast, irgendwo, dass du dich angesteckt hast, das wollte ich sagen. Dass du Tätigkeiten, Worte, Handlungen gewählt hattest, wo du plötzlich in diesen Einfluss kamst. Der zweite und damit der letzte Punkt für heute, dann haben wir den anstrengendsten Teil des Seminars gemacht, ist, wir gewinnen den Einfluss der Erscheinung, oder wir ziehen uns den Einfluss der Erscheinungsweisen zu durch Identifikation. Ich habe schon beim letzten Ferienlager das Beispiel gegeben, aber ich muss es nochmal geben, wenn es so gut ist. Ich möchte hier ein Beispiel geben, was erst mal im eigenen Leben ist, weil ich da sehr intensiv mitgefühlt habe. Herzlich willkommen, da sind noch zwei Gäste eingetroffen. Es war einmal in Berlin, wo ich merkte, wie die Identifizierung mit sogenannten Besitz mich dem Einfluss der Erscheinungsweise der Leidenschaft untergeworfen hatte. Ich gab eine Vorlesung darüber, wie wichtig es ist, loszulassen, um frei zu werden, vom Leid zu werden, also Loslösung zu praktizieren. Und mitten in der Vorlesung hörte ich plötzlich ein grausames Aufkreischen von Blech und das Zersplittern von Glas. Und mir hatte zu der damaligen Zeitpunkt ein sehr wohlhabender Mensch das erste vernünftige Auto in meinem Leben gespendet, ein Mercedes-Benz, also ganz niegelnagelneu. Er funkelte wie ein Juwel in der Mittagssonne und war also geparkt vor dem Vortragsraum. Und ich muss zugeben, das war das erste Mal, wo ich an so einer geliehenen Wackelkiste in einem Auto auf das Zug, das immer ansprang und immer ausging, wenn man wollte und immer bremste, wenn es nötig war, war. Nicht? Es war ein gewisser, und es war nicht ohne, ich verspürte ein deutliches Gefühl der Erleichterung und war schon ein bisschen identifiziert damit, muss ich hier, also ganz ehrlich zugeben. Und also es krachte und ich wusste sofort, das ist der Mercedes. Und mich überfiel entsetzliches Leid. Ich verlor meinen roten Faden, ich wurde traurig. Warum immer ich und nie die anderen? Mein Leben steht unter einem schlechten Stern. Und so weiter und so fort. Und mir wurde sogar die Vorlesung fast egal. wollte gerade abbrechen und sagen, ich muss hier mal einen privaten Umgang mit dem Thema loslösen und praktizieren. Und wollte ans Fenster gehen und mir den Schaden anschauen. Es war auch noch nicht versichert und so weiter. Das Auto. Und dann aber dachte ich mir, halt, predige zunächst einmal zu dir selber. Und habe also die Vorlesung noch gipflich zu Ende gebracht, habe aber gesagt, bevor die Fragen und Antworten kommen, werden wir eine 10-minütige Pause einrichten. Und bin dann zum Fenster gestürmt und habe geschaut und sah, dass nicht der Mercedes mit dem Kennziffer, ich glaube AD war es damals, Heidelberg, also der Mercedes, mit dem ich durch Identifizierung eine Ehe von Besitzer und Besessenen eingegangen habe, oder Besitzer und Besitz eingegangen war, nicht, dass es nicht mein Mercedes sozusagen war, sondern der Mercedes des Türkens, der seine blöde Rapmusik lautgestellt hatte, als wir diesen Vortrag begannen. Und da erfüllte mich eine Art schelmische Freude. Und ich merkte, dass durch Identifizierung jetzt immer noch das gleiche Muster, es war nichts Erhabeneres, hier Freude aufgetaucht war und auf der anderen Seite Leid. So ist es in unserem Leben auch. Wenn wir uns identifizieren, dann werden wir dem Einfluss der Erscheinungsweisen ausgesetzt. Womit identifizieren? Könnt ihr euch zwei Dinge ausdenken, womit wir uns alle identifizieren und womit wir sehr leicht dem Einfluss der Erscheinungsweisen ausgesetzt werden? Mhm. Zum Beispiel Staatsangehörigkeit, ist das, ja, wir suchen vielleicht nach etwas, was noch noch allgemeiner ist. Mit dem Körper. Und was gibt's noch? Geist. Sehr vertreten im Leben, nicht? Wenn wir uns identifizieren mit dem Körper, dann werden wir leiden, wenn wir mal ein bisschen müde sind, wenn wir uns verletzt haben oder wenn uns jemand sagt, du siehst nicht so gut aus, sondern eher abgrundtief hässlich. Dann werden wir betroffen werden und uns wird die Erscheinungsweise der Unwissenheit erwischen und wir werden depressiv vielleicht. Mit dem Geist, mit unseren Gedanken, diese Identifizierung, habt ihr schon mal gedacht im Leben? Natürlich haben wir alle gedacht, aber manchmal, das ändert sich so schnell. Kennt ihr Kinder, wie schnell sich das bei den Kindern denken? Gestern habe ich das gemerkt bei meinem Lieblingsfreund Raffi. Nicht? Der Raffi ist das beste Beispiel. Der jauchzt einmal, weil er gerade, er hatte da eine interessante Färbung im Kissen gesehen und hat gejauchzt und dann hatte er sich das angeguckt und plötzlich, Mami, Mami, und die Welt brach zusammen und er schrie. Dann die Mutter wusste schon, was zu tun ist, nimmt den kleinen Raffi und schaukelt ihn zweimal hoch und runter und schüttelt ihn also hoch und runter und der Raffi strahlt wieder. Und er findet das toll und juchzt. Raffi identifiziert sich völlig mit seinem Geist. Die sogenannten angenehmen und unangenehmen Dinge, die wir als Erwachsene sehr schwer nur nachvollziehen können, da identifiziert er. Genauso ist das bei jedem von uns. Solange wir uns mit den Gedanken, die kommen und gehen, wie die Eindrücke in einem Kleinkind, identifizieren, werden wir weiterhin diesen Einflüssen der Erscheinungsweisen ausgesetzt werden. Ich möchte diesen Punkt gerne mit einem Vers belegen, den wir unter Umständen jetzt gut verstehen können. Es ist aus Krishnas eigenen, wie er das erklärt, mein lieber Uddhava. Also Uddhava stellt Krishna eine Frage, das muss ich erklären. Er sagt, Krishna, ich kann eigentlich nicht verstehen, warum Menschen ihr materielles Leben führen. Ich kann es nicht verstehen. Denn jeder hat doch erfahren, dass materielles Leben Leid bringt. Nicht? Kennt ihr das, wenn jemand sich betrunken hat und am nächsten Tag den Kater hat? Oder wenn man sich wieder himmelhoch verliebt hat und wieder Tätigkeiten in dieser Leidenschaft gemacht hat, wo der andere Partner gesagt hat, du kriegst die schwere Eisenkeule von mir. Nicht? Und das tut einem so leid, ja. Und dieses Matze, alle Formen des materiellen Lebens, die man so tun kann. Und da man fragt, wieso? Die Menschen haben doch so viel Erfahrung von dem unglücklichen Zustand des materiellen Lebens gemacht. Aber warum stürzen sie sich immer wieder da rein? Sind diese Menschen wie Esel und Kühe? In Indien weiß man mit diesem Beispiel viel anzufangen. Nicht, da ist ein Markt und da kommt eine Kuh an und kommt dann von hinten an den Tisch mit Salat und Gemüse, die der Händler da also schon 20 Mal geputzt hat, damit da kein Staub drauf ist und mit Wasser immer übersprinkelt, damit es frisch bleibt, und nascht sich jetzt also eine Karotte. Und sofort kriegt es dann meistens so klein, der Sohn kriegt es meistens als erstes mit, der ist da abgestellt dafür, der nimmt dann einen Stock und haut der armen Kuh eins zwischen die Augen, dass es einem Tierschützer übel wird im Bauch, nicht? Und die Kuh blökt dann kurz und ist schon weg, kommt dann aber nach 10 Minuten wieder ab, nicht um sich eine wohlschmeckende Karotte abzuholen, sondern einen erneuten Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Nicht? Kriegt also einen erneuten Schlag. Das ist immer wieder macht sie das. Und da sagt, so geht es den Menschen auch. Die sind ja wie Kühe. Das heißt etwas ganz Bestimmtes. Bitte gebt mir noch 5 Minuten, dann sind wir. Ich tue mir also echt jetzt die Uhr hier hin tun, damit es auch bei 5 Minuten bleibt. Die da im Tal sind, kommen jetzt gerade hochgestürmt und besetzen den Passat am Tisch. Also die kriegt so und so nichts im Augenblick. Mein lieber Uta, also jetzt wollen wir mal sehen, ob ihr euch mit dem Körper identifiziert. Diese, die sich mit dem Körper identifizieren, werden jetzt unter den Einfluss der Erscheinungsweise der Leidenschaft fallen. Das heißt, von großen Wünschen geplagt werden, ihre Mageninhalte auf eine bestimmte Form zu bringen. Ich schärfe es dann einfach mal sortieren. Gemeinwitze, also, sorry. So, nur noch den Schlucker. Mein lieber Udava, eine Person, die der Intelligenz beraubt wurde, also schon wie ein Kuh ist, identifiziert sich fälschlicherweise mit dem materiellen Körper und Geist. Wenn solch falsches Wissen im eigenen Bewusstsein auftaucht, durchdringt die materielle Leidenschaft, die Ursache von großem Leid, den Geist, der von Natur aus in der Erscheinungsweise der Tugend ist. Dann wird der von Leidenschaft verunreinigte Geist ganz darin vertieft, viele Pläne für materiellen Fortschritt zu machen und auch wieder zu verwerfen. So wird ein törichter Mensch, der ständig an die Erscheinungsweisen der materiellen Natur denkt, von unerträglichen materiellen Wünschen heimgesucht. Also ein einfaches Schemata. Zuerst identifiziert man sich mit dem Körper und dem Geist, dann wird der Geist nicht spirituell und man will materielle Dinge. Schöne Sachen zum Anziehen, schöne Sachen zum Essen, interessante Partner, vielsagende Urlaube, gut möblierte Häuser und so weiter. Und dann wird der Geist völlig umgerührt, so wie so eine Grütze, von dieser Erscheinungsweise der Leidenschaft, die ihn dann dazu führt. Gut. Damit haben wir den Punkt zu Ende gebracht. Wir haben noch 3 Minuten und ich möchte, um die 5 Minuten zu Ende zu bringen, ich möchte jetzt noch eine Zusammenfassung geben von dem Gesagten, dass wir es verstehen können. Was sind die Erscheinungsweisen? Das sind Kategorien, die die Arbeitsweise der materiellen Natur ausmacht. Kräfte, Energie. Sie haben 3 Funktionen. Sie binden, sie sorgen für Vielfalt und sie durchdringen alles. Wenn wir geübt werden in unserem Leben, das war der nächste Punkt, können wir es lernen, mit welchen Erscheinungsweisen wir in Kontakt kommen und wie wir beeinflusst werden. Und zwar besteht diese Lernerei darin, dass wir wissen, was für Dinge, was für Tätigkeiten, was für Personen sollten wir aufsuchen, was sollten wir Gemeinschaft haben in unserem Leben. Außerdem haben wir zum Schluss den Punkt gemacht, durch Identifizierung mit bestimmten Dingen werden wir von den Erscheinungsweisen dominiert. Heikisch, das war nicht einfach, denn es ist ein unglaublich tiefes Thema. Ich möchte jetzt ganz kurz, wir haben noch 2,5 nicht gegeneinander, was hast du für eine Frage? Den ich zuletzt vorgelesen habe, 11. Kanto, 13. Kapitel, Text 9 bis 10. Gut, wir werden morgen früh weitermachen und wir werden morgen hören, wie wir durch das richtige Verhalten und Leben, durch das richtige Leben, dass unsere ganze Existenz auf eine höhere Ebene bringen können. Wir werden morgen den modern gewordenen Begriff Proaktivität im spirituellen Leben definieren, dass wir also aktiv werden und uns aus unserer Situation auf eine viel förderlichere Situation bringen im spirituellen Leben. Wir werden lernen, wie wir nicht vom Wetter beeinflusst werden, sondern uns unser eigenes Wetter schaffen, sozusagen innerlich, und dann einen positiven Einfluss auf unsere Umwelt ausüben können. Wir werden wie die Erscheinungsweisen zur Befreiung führen können. Ich möchte mich sehr bedanken für diesen, dass ihr da das durchgestanden habt. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig und ich hoffe aber trotzdem, dass ihr es mitnimmt, denn vor dem praktischen Teil müssen wir unbedingt in der Philosophie gefestigt sein. Gut, dann möchte ich hier enden und das Mikrofon an Krishna Chandra kurz geben. Du machst ein paar Durchsagen, nehme ich an. Srila Prabhupada bleibt also noch hier. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaur Nitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Bol.